Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe uns heute ein paar Geschichten mitgebracht und ich würde gerne direkt losstarten. Und zwar die erste Geschichte handelt von einem jungen Kerl, 16, 17 Jahre alt, wird von seinem Vater losgeschickt, nach seinen Brüdern zu schauen. Seine Brüder sind im Krieg, er wird losgeschickt, hey, guck, wie es deinen Brüdern geht, bring denen was mit. Ich will einfach sicher gehen, dass es ihnen gut geht. Er geht dahin, kommt zu den Soldaten her. Und seine Brüder sind nicht am Kämpfen, sondern die sitzen und lassen sich verspotten von einem Riesen, der das ganze Volk und Gott verspottet. Ich denke, ihr wisst, um welche Geschichte es geht. David hört, wie Goliath Gott verspottet und das Volk verspottet. Und er sagt, hey, das geht nicht. Wir haben einen großen Gott und wir lassen das nicht zu, dass dieser große Gott verspottet wird. Er nimmt sich ein paar Steine, zieht los, zieht gegen Goliath und besiegt ihn. Goliath ist besiegt, die Israeliten gewinnen. Und das nur, weil ein junger Mann einfach Mut hatte und Gottvertrauen, loszugehen und was zu unternehmen. Ich habe noch eine zweite Geschichte, und zwar von ein paar Männern, die auf einem Boot sitzen. Mitten auf dem See, es ist Nacht, der Himmel mit Wolken bedeckt. Es fängt an zu stürmen und Wellen schwappen ins Boot. Und auf einmal sehen sie jemanden übers Wasser laufen. Natürlich erschrecken die sich, ey, da ist ein Gespenst. Und Jesus sagt, hey, ich bin es, hab keine Angst. Und dann sagt Petrus, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, aus dem Boot zu steigen und ich komme zu dir. Ich meine, Jesus hat bestimmt extrem gefeiert dafür, was Petrus für einen Mut oder für einen Glauben an den Tag gelegt hat. Und er sagt, klar, Petrus, komm zu mir. Petrus steigt aus dem Wasser und er läuft tatsächlich ein paar Schritte auf dem Wasser. Einfach, weil er geglaubt hat. Ich möchte mir heute mit euch angucken, was Glaube ist. Die Definition von Glaube ist eine starke innere Überzeugung. Auch wenn es sich nicht beweisen lässt, vertraut man trotzdem. Oder wie es im Hebräerbrief steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Also Glauben und Wissen sind zwei verschiedene Dinge. Das sagt uns hier der Brief. Und es ist genau das, wozu die Bibel uns auffordert. Wir sollen glauben. Ja? Wie kann das konkret aussehen? Da gibt uns Hebräer 11 coole Beispiele, da sind so die Helden des Glaubens genannt. Zum einen ist es Abeln. Die Bibel schreibt, Gott gefiel das Opfer von Abeln, weil er glaubte. Oder Henoch. Henoch war ein Mann, der hat aus Glauben heraus so gelebt, dass es Gott gefallen hat. Und deswegen berichten Augenzeugen, dass Henoch entrückt wurde. Er ist nicht gestorben. Gott hat ihn einfach zu sich gehoben, weil ihm sein Leben so gefallen hat, aus Glauben heraus. Oder wir lesen von Noah. Noah baut ein riesiges Schiff, obwohl er nicht am Wasser lebt, baut ein riesiges Schiff, wo keine Gefahr ist, für sich, seine Familie und die ganzen Tiere, einfach weil Gott ihm das sagt. Und er ist gehorsam und er glaubt. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, ist es so einfach? Können wir einfach an Gott glauben und alles ist erledigt? Danke, Juri. Und alles ist erledigt. Ich habe noch eine weitere Geschichte mitgebracht, und zwar von einem Seiltänzer. Im 19. Jahrhundert wurde ein französischer Seiltänzer berühmt. Sein Name war Charles Blondin. Er wurde berühmt dafür, dass er ein dünnes Drahtseil über die Niagara-Fälle gespannt hat und rüber balanciert ist. Und das hat er immer wilder gemacht. Einmal hat er es auf Stelzen gemacht, dann hat er es mit verbundenen Augen gemacht. Einmal hat er sich einen Kochtopf genommen und hat ein Omelett darin gerührt, während er über die Niagara-Fälle balanciert ist und wieder zurück. Und er wurde berühmt dadurch. Und dann hat er sich was Neues einfallen lassen und hat eine Ankündigung gemacht, hat gesagt, ich werde mit einer Schubkarre die Niagara-Fälle überqueren und wieder zurückkommen. Und eine ganze Menschenmenge hat sich angesammelt, alle stellen sich hin und wollen das Spektakel sehen. Und er macht es tatsächlich. Er schnappt sich die Schubkarre, geht über die Niagara-Fälle, dreht sich um, kommt wieder zurück und alle feiern ihn, ne? Und rufen ihm zu, wie toll er ist und dass er der Beste ist und sowas. Und dann sagt er, okay, glaubt ihr, dass ich das noch einmal schaffen kann? Alle jubeln, alles wird laut und dann sagt er, diesmal mit einem Menschen drin. Und alle feiern das, alle sind begeistert von dieser Idee, dieses Spektakel. Und dann sagt Blondin, okay, wer von euch ist der erste Freiwillige und setzt sich rein? Auf einmal wird es ruhig, die Köpfe neigen sich, keiner traut sich, Mucks zu sagen, alle gehen einen Schritt zurück. Und wir sehen hier, dass alle gerufen haben, ja, wir glauben an dich und du bist der Beste, aber als Taten folgen mussten, hat sich auf einmal der echte Glaube gezeigt. Der Titel meiner Predigt heute ist Gehorsam schlägt Glaube. Und ich möchte euch das erklären. In Jakobus 2,19 steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du hast recht daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Jakobus schreibt dir ganz klar, hey, ein Fürwahrhalten ist nicht das, was mit Glaube gemeint ist. Die Dämonen wussten, wer Jesus ist. Immer wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat und Menschen befreit hat und es zu einem Dialog kam, wussten die Dämonen, wer Jesus ist. Trotzdem reden wir da nicht von, sie haben an ihn geglaubt. Sie wussten einfach, wer er war. Und da habe ich eine andere spannende Geschichte von einem Syrer. Einen syrischen Hauptmann, Naaman heißt er. Der litt an Aussatz. Damals war Aussatz tödliche Krankheit. Ja? Die Menschen sind dran gestorben. Und er hatte ein Sklavenmädchen oder eine Sklavin. Und dieses Mädchen, das war eine Israeli oder israelitisches Mädchen, sie hat zu ihm gesagt, hey, in Israel lebt ein Mann, ein Prophet, durch den Gott wirkt. Sein Name ist Elisa und er kann eventuell, kann Gott dich durch ihn heilen. Geh doch mal dahin. Er lässt sich überreden, beziehungsweise er denkt sich, was habe ich zu verlieren. Packt seine Sachen, sein ganzes Gefolge und zieht los und geht zu Elisa. Elisa als Mann Gottes wusste schon vorher, dass er kommt und schickt nur einen Diener raus, der ihm sagt, hey, geh dich im Jordan 7-mal baden und dann wirst du geheilt. Naaman kriegt erstmal einen Arroganzanfall und regt sich darüber auf, dass Elisa nicht mal selber die Mühe sich macht und rauskommt. Aber nachdem die Diener auf ihn einreden und sagen, hey, was hast du zu verlieren, mach das doch einfach, was dieser Mann Gottes sagt. Geht er los, er badet sich im Jordan 7-mal unter und dann steigt er aus dem Wasser und ist völlig geheilt. Völlig frei vom Aussatz. Ein absolutes Wunder. Was war hier der Schlüssel für die Heilung? War es langes Gebet? War es der feste Glaube an einen Gott, den er als Syrer überhaupt nicht kannte? Er hat wahrscheinlich anderen Göttern gedient oder sich anderen Göttern untergeordnet. Aber Gott hat ihn geheilt, einfach weil er gehorsam war auf das, was Gott ihm gesagt hat. Man kann Gehorsam verschieden definieren. Es gibt die eine Definition, wo man sagt, okay, es ist dem Willen einer Autorität unterzuordnen. Oder als Kind erwartet man oder fordert man, dass sie brav sind, dass sie folgsam sind, dass sie einfach das tun und dem pünktlich nachkommen, was man von ihnen fordert, sei es ein Lehrer, sei es die Eltern oder eine erwachsene Person. Laut Wikipedia ist die Definition von Gehorsam so. Unter Gehorsam versteht man die Ausrichtung der eigenen Willens- und Handlungsentscheidung an einer übergeordneten Instanz, wobei diese Instanz eine Regel, ein religiöses Gebot oder auch eine Person oder Gott selbst sein kann. Diese Form von Gehorsam ist eine Form, die aus Pflichtgefühl also motiviert ist. Ja? Man ist passiv, man macht wie ein Soldat, man befolgt die Befehle, auch wenn man den Befehl nicht versteht. Man tut es trotzdem. Und es ist eher ein mechanisches Befolgen der Anweisungen. Ja? Es lässt sehr wenig Raum für eigene Gedanken und für eigenes Mitwirken in der Ausführung. Und dann lesen wir, was die Bibel als Gehorsam meint. Jesus selber sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. In 1. Johannes 5, Vers 3 steht, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Also biblischer Gehorsam ist aktiv, er ist freiwillig und man ordnet sich ganz bewusst aus Glauben heraus dem Willen Gottes unter. Es ist aus einer Beziehung heraus, aus der ein tiefes Vertrauen in die Weisheit und die Liebe Gottes, aus dem rührt es heraus, dieser Gehorsam. Ja, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, er ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben, dass wir leben können. Und das zeigt uns die Liebe, die Gott zu uns hat. Und aus dieser Liebe heraus wünscht er sich den Gehorsam und fordert uns auf, dass wir ihm gehorchen. Es ist also kein einfaches Einhalten von Regeln, sondern es ist vielmehr eine Herzenshaltung. Auch hier hat die Bibel eine coole Geschichte für uns, und zwar die Geschichte von Abraham. Abraham war er trägt den Titel Freund Gottes. Er war ein Mann, der einfach mit Gott gegangen ist und das getan hat, was Gott ihm gesagt hat. Dann gibt Gott ihm eine Verheißung und sagt, hey, du wirst Vater vieler Nationen werden, obwohl er viel zu alt war, um noch ein Kind zu bekommen. Aber okay, er bekommt dieses Kind und er ist Gott unendlich dankbar und dann sagt Gott, opfere deinen Sohn. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, Gott sagt ihm, du wirst Vater vieler Nationen und den einzigen Sohn, den er hat, soll er opfern. Das heißt, hat Abraham sich die Frage gestellt, okay, ist die Verheißung wieder von mir genommen? Oder habe ich was verbockt, dass Gott seinen Plan geändert hat? Aber wir lesen nicht, dass Abraham diskutiert. Abraham war hier der Bibel komplett voraus. In Sprüche 3, 5 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, so wird er deine Pfade ebnen. Und Abraham macht genau das. Er geht los, ist Gott gehorsam und geht los, will seinen Sohn opfern. Wir kennen die Geschichte, aber am Ende sagt Gott, hey nein, ich weiß, dass du mir gehorchst, dass du dich mir unterordnest und lass deinen Sohn am Leben. Alles gut, ich habe ein anderes Opfer. Und richtig cool finde ich auch im Urtext das Wort, das mit Gehorsam übersetzt wird. Das ist dasselbe Wort, was später in der Bibel oft genutzt wird für Anbetung oder Hingabe. Das heißt, wir können daraus ableiten, dass der Akt des Gehorsams, wie Abraham hier gelebt hat, dass es eine Art der Hingabe war Gott gegenüber. Es war ein Lobpreis, ein Anbetungsschritt, dass er Gott gehorsam war. Ich habe einen Lobpreisleiter gehört, der sagte, die erste Form des Gehorsams, die in der Bibel vorkommt, ist Gehorsam. Die erste Form des Lobpreises, der Anbetung, ist Gehorsam. Finde ich ein sehr schönes Bild. Und Abraham war sich seiner Identität als Kind Gottes absolut bewusst. Er wusste, er hat nichts zu verlieren. Wenn Gott was sagt, dann tut er das, weil es Gott ist, der das gesagt hat. So dieser Satz, du kannst dich tiefer fallen als in Gottes Hände. Ich glaube, wir kennen den alle. Aber wenn der wirklich zum Tragen kommt, wenn der echt in unseren Herzen verankert ist, dann wissen wir, egal was Gott fordert, wenn wir ihm gehorchen, dann wird die Zukunft etwas Besseres für uns bereithalten. Und genauso sehen wir selbst Jesus. Jesus, wie er gehandelt hat, ich lese das einmal in Philipper 2, 5 bis 11. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam. Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, alle auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Amen. Jesu Tod war also ein Akt des Gehorsams Gott gegenüber. Er sagt im Garten Gethsemane, Gott oder Vater, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Er ordnet seinen eigenen Willen, nämlich die Angst vor dem, was kommt, ordnet er komplett Gott unter. Und wenn wir ein Beispiel wollen aus unserer heutigen Zeit, dann finde ich Rainer Bonke faszinierend. Er hat mal in einer Predigt oder in Interviews hat das öfter gesagt. Er hat Gott mal die Frage gestellt, Gott, warum ich? Warum bin ich so ein Evangelist, der in Afrika, wo sich Tausende und bis zu Millionen Menschen versammeln, um mir zuzuhören und sich bekehren, wo Leute aus dem Rollstuhl aufstehen, weil ich bete? Warum ich? Gott hat zu ihm gesagt, hey, vor dir habe ich schon vier andere gefragt. Und das ist so ein cooles Beispiel. Rainer Bonke sagt das immer wieder, er hat das genannt in Interviews, um Leute zu ermutigen. Hey, wenn du gehorsam bist, dann wird Gott seine Autorität geben. Was hatte Jesus für eine Autorität oder was hat er für eine Autorität bekommen, dadurch, dass er Gott gehorsam war? Er wurde über alles gesetzt. Und wir werden alle irgendwann auf die Knie fallen vor Jesus, weil er gehorsam war. Und wenn selbst Jesus so einen Gehorsam an den Tag legt, obwohl er der einzige fehlerfreie Mensch war auf der Erde, er hat gelebt ohne Sünde und trotzdem, oder vielleicht deswegen, hat er seinen Willen, Gottes Willen, immer untergeordnet. Wie viel mehr brauchen wir es für uns, für unser Leben, dass wir Gott gehorsam sind, dass wir ihm einfach in allem folgen, was Gott uns sagt, was er sich von uns wünscht. Es ist ein Schutz für uns, wenn wir uns seinem Willen unterstellen. Und ich denke nicht, dass es uns schwerfällt, wenn es um die großen Gebote geht. Ja? Du sollst nicht töten. Ich glaube nicht, dass da jemand hier Probleme mit hat, das zu befolgen. Ich glaube, spannend wird es dann, wenn es um unseren Alltag geht. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen, wie es mir da ging in den letzten Jahren. Ist schon eine Weile her, da hat Gott mir irgendwann gesagt, als ich mich abends hinsetzen wollte, hat er mir gesagt, pass auf, irgendwie läuft doch was schief, wenn du eine Stunde abends Netflix gucken willst, aber im Laufe des Tages vorher nicht wenigstens eine Stunde aktiv mit mir verbracht hast. Und so hat er mich herausgefordert, mein Zeitmanagement ein bisschen anzupassen und zu sagen, okay, nee, ich sage, ich gebe mein Leben dir, Jesus, also bist du an erster Stelle, dann muss ich auch meine Zeit, gerade meine Freizeit, so dementsprechend gestalten. Also habe ich so langsam angefangen, weniger zu gucken und meine Zeit anders zu verbringen. Im nächsten Schritt sagt Gott mir, oder hat er mich darauf hingewiesen zu sagen, okay, es gibt Dinge, die gefallen mir nicht. Die Bibel sagt, Gott hasst Zauberei. Er hasst sexuelle Unmoral, zweideutiges Gerede, Mord und Totschlag. Das sind Dinge, die gefallen Gott nicht. Und als ich mir das zu Herzen genommen habe, wurden meine Möglichkeiten für Medienkonsum extrem eingeschränkt. Gleichzeitig habe ich mich dann ein bisschen verloren gefühlt und habe manchmal gedacht, okay, es ist irgendwie, ich bin müde, der Tag ist gelaufen, es ist 9 Uhr abends, ich habe gerade erst die Küche aufgeräumt, nachdem die Kinder im Bett sind oder Darina und ich zusammen. Und jetzt hinsetzen, Bibel lesen, denkt man so, oh, das ist so schwer. Aber am Ende haben wir gemerkt, wie wertvoll das war, wie wir auf einmal viel bessere Gespräche miteinander geführt haben mit Darina. Wir haben über unsere Erziehung, die Erziehung unserer Kinder uns viel ausführlicher unterhalten. Wir haben unsere Kinder analysiert, um zu gucken, was brauchen die? Wir haben über den Glauben geredet, stundenlang, die besten Gespräche, die wir je hatten, weil wir auf einmal die Zeit Gott untergestellt haben, Gott untergeordnet haben. So, dazu kommt das Bibellesen. Ich habe die Bibel, ich bin christlich aufgewachsen, in einem christlichen Elternhaus. Ich kannte die Bibel, bevor ich sie wirklich selber am Stück mal durchgelesen habe. Aber fängt man an, die Bibel zu lesen, erkennt man so viel Neues darin und Gott hat immer was für uns. Da ist ein absolutes Vorbild, Georg Müller, ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Der hat Kinderheime in England gegründet und jahrzehntelang aufrechterhalten. Und dieser Mann, er hat sich mit Mitte 20 bekehrt, ist 80, 90 Jahre alt geworden. Ein Freund von ihm berichtet, er hat wohl um die 200 Mal in seinem Leben die Bibel durchgelesen. Das macht 1,5 bis 2 Mal im Jahr die Bibel und das sind so 6 bis 8 Kapitel am Tag. Das heißt täglich 6 bis 8 Kapitel Bibel lesen und das auch an Feiertagen, auch am Sonntag, wo wir im Gottesdienst sitzen. Trotzdem hat er sich zu Hause die Bibel reingezogen. Und er hat so eine krasse Autorität gehabt. Er hat in den Jahrzehnten, die er die Kinderheime geführt hat, hat er niemals um Geldspende gebeten. Er hat niemals darum gebeten, dass er Geld bräuchte für die Kinderheime. In seiner Biografie berichten die, einmal hat er die ganzen Kinder, über 100 Kinder, alle an den Tisch gesetzt, die haben das Tischgebet gesprochen und er hatte noch kein Essen da. Und dann klingelt es an der Tür und dann kommt der Bäcker oder der Bäckerlehrling und sagt, wir haben viel zu viel gemacht, hier habt ihr ein paar 100 Brötchen. Und bringt ihn die Brötchen. Er hat niemals um Geld gebeten und Gott hat ihn versorgt, weil er sich ihm wirklich untergeordnet hat. Also das Einzige, was Gott braucht, ist die Unterordnung oder die Bereitschaft, ihm zu gehorchen. Und er wird dein und mein Leben verändern. Die Bibel redet auch klar darüber, wie Gott damit umgeht, wenn wir ungehorsam sind. Wir lesen von König Saul, er wurde von Gott eingesetzt. Und Gott hat ihn erwählt als der erste König über Israel. Aber obwohl Gott seinen Segen auf Saul gelegt hat, ist Saul ungehorsam gewesen. Er hat nicht die Anweisung Gottes befolgt. Und dann sagt die Bibel, Gott wendete sich von ihm ab. Er hat sich von ihm abgewandt, er hat ihm den Segen genommen und hat sich einen neuen König gesucht. Das ist Gottes Reaktion auf Ungehorsam. Und Gott hat sich nicht geändert. Er ist heute noch genauso, wie er damals war. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass durch Jesus eine Gnade auf unserem Leben liegt und dass Gott deswegen anders mit uns umgehen kann. Und trotzdem ist es so schön, dass Gott uns einfach auch so viele Verheißungen gibt. Er fordert nicht einfach nur wie so ein Soldat, dass wir gehorsam sind, sondern er gibt uns was dafür zurück, weil das ist ja dieses aus Liebe heraus, wollen wir ihm vertrauen. In 5. Mose 28, Vers 2. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Johannes 14, Vers 21 sagt Jesus, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, dem wird auch mein Vater lieben und ich werde mich ihm offenbaren. 1. Johannes 3, Vers 24, wer sich an meine Gebote hält, der bleibt mit Gott verbunden und Gott mit ihm. Wir wissen, dass Gott in uns lebt, das bestätigt uns der Geist, den er uns geschenkt hat. 1. Johannes 3, 22. Er wird uns geben, worum wir ihn bitten. Denn wir richten uns nach seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Was für coole Verheißungen. Und dann in Sprüche, da habe ich vorher schon angeknüpft, Sprüche 3, 5 bis 10. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Gott liebt es, uns reich zu segnen, reich zu beschenken. Er liebt es, unser Leben reicher zu gestalten. Und auch hier müssen wir sehen, okay, es geht nicht um unser Heil. Wir können nicht durch Taten, wir können auch nicht durch Gehorsam uns den Himmel erkaufen. Den Himmel, die Perspektive auf die Ewigkeit im Himmel, die haben wir durch die Gnade Jesus. Aber aus dem Glauben an Jesus, aus dem Glauben an Gott heraus entspringt der Wunsch nach Gehorsam. So ist es, wie die Bibel es beschreibt. Und ich erwische mich selber manchmal, dass ich wie so die Zuschauer beim Seiltänzer bin. Ich habe Bibel gelesen, ich weiß, was die Verheißungen Gottes sind. Und trotzdem fällt es mir manchmal schwer zu glauben, weil im Glaube immer das Gefühl mit eine Rolle spielt. Das steckt immer mit drin und wir können das schwer voneinander trennen. Vor 4 Wochen, am Ostersonntag, hat sich meine Hanna den Arm gebrochen. Sie ist von der Rutsche gefallen oder mit der Rutsche umgekippt auf der Hand und hat sich den Arm gebrochen. Ell und Speiche, beides durch. Und wir haben sie getröstet, wir haben sie beruhigt. Und dann habe ich gemerkt, so, hey, Gott kann Wunder tun, aber ich habe gezweifelt. Ich habe direkt irgendwie gemerkt, es fehlt mir da an Glaube. Aber Gott hat mir gesagt, geh zu Hanna und bete für sie. Sie saß gerade bei Darina. Und dann bin ich hingegangen und habe für Hanna gebetet. Ich habe für Heilung gebetet. Ich habe für ein Wunder gebetet. Und das war tatsächlich mehr aus Gehorsam heraus, als aus der eigentlichen Überzeugung, dass ihr Arm jetzt wieder geheilt wird. Ich wusste nicht, wie schlimm das war. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht beim Arzt. Und dann am nächsten Morgen hat sie immer noch den Arm nur hängen gelassen, hat den überhaupt nicht belastet. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und der Arzt sagt, Arm gebrochen, Ell und Speiche, beides durch. Aber, und das hat Darina immer so cool gesagt, das Wunder hört ja nicht bei der Diagnose vom Arzt auf. So, obwohl ich habe selber das Röntgenbild gesehen, Arme waren durch oder die Knochen waren durch, aber der Arzt sagt, okay, wir brauchen nicht operieren, wir müssen nichts richten, das sitzt perfekt, wir können einfach eingipsen und dann wird's gut. Dann hatte Hanna ihren Gips gekriegt. Die erste Woche ging der Gips bis hier oben an den Oberarm. Und sie hat nicht ein einziges Mal gejammert. Kein Sterbenswörtchen darüber, dass es ihr unangenehm ist oder dass es weh tut. Sie hat sogar in der ersten Woche die bunten Ostereier am Arm aufgeschlagen, damit sie die schälen kann. Also so beeindruckend. Eine Woche später war sie dann beim Arzt, der hat nochmal geröntgt. Sie sagt, okay, sieht sehr gut aus, sie kriegt nur noch eine kleine Gipsschiene, nur noch bis hier. Sie war im Kindergarten, die Erzieher kamen zu uns und haben gesagt, ey, sie jammert nicht, sie meckert nicht, nichts, gar nichts. Und für uns ist das ein absolutes Wunder. Wir haben ein 3-jähriges Mädchen mit einem gebrochenen Arm und es war keinerlei Herausforderung, es war kein Stress. Wir haben unser Leben so weitergelebt, die Kleine hat nicht gemeckert, nicht gejammert und ist da so durchgegangen. Und nach 3 Wochen war der Gips ab, beziehungsweise auch nach 3 Wochen war selbst die Bandage schon ab. Und da hat Gott einfach gewirkt, weil ich gehorsam war. Nicht, weil ich allzu großen Glauben hatte. Ich bin in die Schubkarre gestiegen. Ja, mir hat es an Glauben gefehlt, aber ich bin in die Schubkarre gestiegen und habe gesagt, Gott, ich will dir gehorchen. Und Gott hat was getan. Und so wie auch Naaman, wenn wir zu der Geschichte zurückgehen, er wurde aus Gehorsam geheilt. Und so oft denke ich, hey, wenn uns der Glaube schwerfällt, können wir aber Gehorsamschritte tun. Glaube, das schwingt oft ein Gefühl mit. Bei einem Gehorsamschritt reicht die Entscheidung dafür. So, und dann ist es wie, wir handeln aus Gehorsam und der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft, aber noch nicht sieht. So ist die Definition. Wir handeln aus Gehorsam und fangen an, das zu sehen, was die Verheißung war, oder das zu sehen, dass Gott doch gewirkt hat, das stärkt unseren Glauben. Haben wir stärkeren Glauben, handeln wir wieder aus Gehorsam, wird wieder der Glauben gestärkt. Und das ist wie so eine Aufwärtsspirale. Wir erlangen Autorität, wir erleben Gott und kommen voran in unserem Leben. Und das eben mit diesem Schritt, gehorsam zu sein. Deswegen habe ich es genannt, Gehorsam schlägt Glaube. Das ist eine Abhängigkeit voneinander. Und da habe ich noch ein Zeugnis, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, ein bisschen mehr, das war Februar, März. Da hat Gott mir gesagt, Daniel, du sollst fasten. Ich wusste nicht, wofür. Habe dann Darina gesagt, ja, ich werde fasten und habe mir überlegt, 3 Wochen faste ich und ich mache so ein Daniel-Fasten. Das ist authentisch, passt zu mir. Hab gesagt, keine leckeren Speisen, kein Fleisch, keine alkoholischen Getränke und habe das einfach dann angefangen, ohne irgendwie einen Grund zu haben, warum mache ich das jetzt? Das war ein Gehorsamschritt. Und am Tag 19 war das, ein Freitagabend, da hatte Darina extreme Kopfschmerzen. Sie wurde kurz vorher operiert und hat sich dabei wohl komplett verkühlt oder verspannt, sodass sie zu Hause war, aber so Kopfschmerzen hatte, sie lag auf dem Sofa und hat nur geweint. Sie konnte nichts mehr. Wir haben Ibo reingeschmissen, wir haben Novalgien reingeschmissen, was wir so an Schmerzmittel im Haus hatten. Nichts hat was gebracht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, naja, hilft nur noch beten. Und habe angefangen zu beten. Nach 5 Minuten hat man so die Gebete, die man kennt, durch. Man hat um Heilung gebeten, man hat Heilung proklamiert, man hat dem Schmerz befohlen zu gehen. Und dann war man aber durch. Und Gott sagt, bete weiter, weil es ist nichts passiert. Sie lag immer noch neben mir und hat geweint. Und dann habe ich nochmal gebetet und nochmal. Und ab dem 3., 4. Mal, wer das kennt, das fühlt sich an wie so eine Leier, einfach nur runterschrauben. Das Gefühl ist nicht dabei irgendwie begeisternd, beeindruckend, motiviert. Aber Gott hat gesagt, bete weiter, und dann bin ich einfach dran geblieben. Und nach einer halben Stunde immer dasselbe Gebet, sagt Darina, hey, meine Kopfschmerzen werden besser, mach weiter. Nach 45 Minuten war sie völlig frei von Kopfschmerzen. Das war ein Freitagabend, an dem es so ein bisschen geschneit hat. Am selben Abend ist sie noch barfuß mit David, mit Amara durch den Garten gelaufen und haben einen Schneeballschlag gemacht, weil wirklich alles weg war, jede Verspannung, alle Kopfschmerzen. Und dann, ich war Gott unendlich dankbar, und dann sagt er zu mir, okay, du sollst mehr beten, du sollst dranbleiben im Gebet und mal Dinge durchkämpfen. Das war, im Nachhinein wusste ich, das war das, warum Gott mich ins Fasten gerufen hat. Ich wusste, okay, ich brauche nicht 21 Tage, ich kann am Tag 19 aufhören zu fasten, weil ich genau das gelernt habe, warum Gott mich zum Fasten gerufen hat. Ich habe einen Gehorsamschritt gemacht, und dieser Gehorsamschritt wurde belohnt. Und daraus hat sich die letzten Jahre viel in unserem Leben verändert. So, es führt immer mehr dazu, dass man neue Schritte mit Gott geht und dass man ihn neu erlebt, und das ist so begeisternd. Und ich denke mir, was wäre, wenn ich nicht gehorcht hätte? Wie würde der Abend laufen, wenn ich nicht für Darina gebetet hätte? Was wäre, wenn David gesagt hätte, hey, der ist aber groß, hoffentlich haben wir in Israel auch noch einen Typen, der genauso groß ist und gegen Goliath kämpfen kann. Petrus wäre nie auf dem Wasser gelaufen, wenn er nicht den Schritt gemacht hätte aus dem Boot heraus. Naaman wäre nie vom Aussatz geheilt worden, und wir würden Abraham wahrscheinlich auch nicht als Freund Gottes kennen, wenn er nicht bereit gewesen wäre, Gott zu gehorchen. Ich glaube, Gehorsam setzt Glaube frei. Und genau das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir uns entwickeln, dass wir Jesus besser kennenlernen. Dann wächst die Liebe heraus, oder wächst Liebe heraus. Und wir werden neue Glaubensschritte tun können. Gott fordert uns auf, gehorsam zu sein. Und er ist Gott, wir sind es nicht. Einfach weil er Gott ist, ist es so wertvoll, wenn wir uns dem unterstellen und sagen, ja, ich tue, was du sagst. Auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Gleichzeitig möchte ich, dass wir uns die Frage stellen, wir gehen gleich ins Gebet, wo waren wir ungehorsam? Wir wissen, dass Gott ungehorsam nicht gefällt. Und er ist Gott, er hat eine Meinung, und diese ändert sich nicht. Und ich finde es wichtig, dass wir uns reflektieren und sagen, Gott, wo haben wir Dinge getan, die dir nicht gefallen? Wo müssen wir Buße dafür tun und mal zurückrudern? Wo habe ich mir oft in den letzten Jahren auch mal Filme angeguckt, die garantiert Gott nicht gefallen haben? Klar, es war meine Freizeitbeschäftigung, so rechtfertigt man das, aber Dinge, die Gott nicht gefallen, sollten in unserem Leben nicht zu suchen haben. Wo müssen wir dafür Buße tun? Und wo, anders gesagt, wo berauben wir uns des Segens Gottes, weil wir nicht gehorsam sind, weil wir nicht so handeln, wie es Gott von uns möchte? Gott ist es wert, dass wir uns ihm unterordnen. Und diese Punkte, wo sind wir ihm nicht gehorsam, das kann ja alles sein. Und wir ticken alle unterschiedlich. Für den einen kann Alkohol voll die Versuchung sein, für den anderen nicht. Also stellen wir uns die Frage, Gott, wo muss ich ein Bier weniger trinken, oder wo soll ich den Alkohol ganz sein lassen? Wo muss ich weniger an meinem Handy sitzen? Wo verbringe ich viel zu viel Zeit mit meinem Handy? Wo habe ich den Sabbat, den Sonntag nicht geheiligt? Die Bibel redet klar davon, wir sollen den Sabbat, den Sonntag heiligen, und der Tag soll Gott gehören. Wo habe ich den mit anderen Dingen gefüllt, was eben Gott nicht gefallen hat? Und dann nicht aus einer Angst heraus, sondern aus der Perspektive, wir wollen Gott gefallen, aus Liebe heraus. Ja, ich lebe meiner Frau gegenüber treu, nicht weil ich Punkte sammle bei ihr, sondern weil ich sie liebe, weil sie mir was bedeutet. Und aus dem heraus möchte ich, dass wir uns genau diese Fragen stellen, wo ist es an der Zeit, dass wir was ändern in unserem Leben? Wo müssen wir vielleicht mit unserem Geld anders umgehen? Wo sagt Gott, mach mal einen Urlaub weniger, aber spende mehr? Und das betrifft halt jeden für sich. Das kann ich niemandem sagen, was wen betrifft. Und deswegen, ich möchte, dass die Technik jetzt einmal ein Lied abspielt und dass wir einfach uns ein bisschen zurücklehnen und Zeit nehmen und Gott fragen, was uns betrifft. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, hier vorne ist Gemeindeleitung. Dann beten wir mit euch zusammen, wer diesen Schritt machen möchte. Und lasst uns da einmal auf Gott hören und ja, den nächsten Schritt gehen mit Gott. Okay?